Also ich habe auch in den letzten, gerade in den letzten Monaten gemerkt, wie viel Einfluss meine Erziehung oder meine Kindheit auf mein jetziges Leben hat. Und das macht mich sehr, sehr, also wirklich sehr wütend.
Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Heute ist Rosa bei mir und sie bringt ein Thema mit, das viele kennen, nämlich Schieberitis, Prokrastination. Und wir schauen, was dahinter steckt bei ihr, um das Übel sozusagen an der Wurzel zu behandeln. Hallo Rosa, herzlich willkommen hier und ja, freue mich, dass du da bist und frag dich einfach, welches Thema hast du mitgebracht?
Ja, also ich bin ein Prokrastinationsprofi. Also ich habe schon sehr, sehr lange das Problem, dass ich gerne Sachen aufschiebe. Und zwar bis zu dem Punkt, wo es sehr, sehr dringlich wird. Also das hat schon angefangen in meiner frühen Jugend. Also schon mit Hausaufgaben, Schulsachen und allem drum und dran habe ich das immer wirklich bis auf den letzten Drücker rausgeschoben. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und vor allem jetzt habe ich langsam echt das Problem, dass ich ja es aufschiebe, meine Rechnungen zu bezahlen, sodass ich dann immer schön Nachzahlungen bekomme. Und auch ich jetzt vor beruflichen Veränderungen stehe. Also das heißt, ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Und jetzt habe ich natürlich auch sehr doll Angst, dass das ja ein sehr großes Problem wird und das ist auch schon irgendwo ein Problem. Und ja, also das ist erstmal so.
Ja, für die Selbstständigkeit, klar, da musst du gut organisiert sein, ne?
Genau.
Und Aufschieben gehört nicht zu guten Organisationen.
Ja, genau, das ist es.
Was für Sachen, welche Art von Aufgaben schiebst du denn auf? Das betrifft ja wahrscheinlich nicht alles in deinem Leben.
Also ist zum Beispiel vor allem für mich ganz schwierig, ist Telefonate tätigen tatsächlich. Also wenn ich angerufen werde, geht das. Aber wenn ich jemanden anrufen muss, dann schiebe ich das wirklich sehr, sehr lange vor mir her.
Was ist unangenehm am Anrufen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für mich ist immer unangenehm, dass ich die Person nicht sehen kann und nicht einschätzen kann, ist die mir gerade gut gestimmt oder nicht.
Aha, diese Frage allein spielt aber eine Rolle.
Ja.
Ja, finde ich interessant. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, darüber nachzudenken. Es sei denn, ich muss irgendwo anrufen, wo ich genau weiß, wir hatten gerade erst Streit oder so. Aber ja, du vermeidest ja mit dem Aufschieben Unlustgefühle, ne? Also es kommt ja irgendein Gefühl auf, nehmen wir mal dieses Telefonat als Beispiel, was unangenehm ist, was du nicht haben möchtest. Welches Gefühl ist das eigentlich genau, was du vermeiden möchtest beim Telefonieren?
Also beim Telefonieren ist es, ich glaube auch, also irgendwie, es klingt für mich immer ein bisschen komisch, aber für mich geht so ein Leistungsdruck irgendwie mit da einher. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich jemanden anrufe, dann muss ich irgendwie genau wissen, was ich jetzt sagen muss und schnell auf den Punkt kommen und irgendwie einen guten Eindruck machen.
Ja, also das ist ein ganz schöner Leistungsdruck, den du dir da machst. Also ich würde den als groß bezeichnen, weil also das der schon beim Telefonieren anfängt, ne? Und dieser Leistungsdruck, ist das das Gefühl oder ist das Gefühl, was da drunter liegt, nicht vor allem Versagensangst oder Angst vor Ablehnung? Wenn du einen guten Eindruck machen musst, dann willst du ja, dass es nicht, also, dass sich jemand im weitesten Sinne annimmt, ne? Dich okay findet.
Ja. Ja, schon. Ja, ich glaube, das kommt schon gut hin. Also ich denke jetzt auch gerade so ein bisschen auch an andere Beispiele, wie zum Beispiel, ein ganz großes Thema ist bei mir gerade Businessplan schreiben. Und das ist auch Also das ist auch ein Thema, womit ich mich eigentlich im Moment noch gar nicht gut auskenne und wo ich mich sehr doll reinfuchsen muss und wo ich auch das Gefühl habe, es ist so etwas, wo ich abliefern muss und dass es mir da auch ganz doll schwerfällt, also weil ich das Gefühl habe, ich kann das gar nicht.
Ja, also auch wieder so ein Versagensangst.
Ja.
Und diesem Gefühl gehst du aus dem Weg, indem du Dinge aufschiebst.
Ja.
Ja, der Punkt ist aber für den Moment, in diesem Moment hast du Erleichterung. Dieser Moment. Und es ist ja immer nur der Augenblick, der Augenblick, der Augenblick, wo du halt diese Angst halt nicht so stark spüren musst.
Ja.
Was machst du stattdessen, um dich von diesem Gefühl abzulenken?
Also was bei mir ganz schlimm ist, ist, dass ich ja, also sehr viel an meinem Telefon hänge, mich irgendwie berieseln lasse, vor allem.
Also Handy jetzt, also ja, dass du irgendwie...
Genau, dass genau. Ich irgendwie durch Instagram scrolle oder ich gucke mir irgendwelche Videos an oder dann mache ich Netflix an und lasse eine Serie komplett durchlaufen.
Ja.
In guten Phasen, sage ich mal. Also wenn der Druck sehr hoch ist, dann schwenkt das um auf... Ich räume meine ganze Bude auf. Also man erkennt immer an dem Grad der Sauberkeit meiner Wohnung, wie viel Stress ich eigentlich gerade habe mit anderen Sachen.
Genau. Und aufräumen ist ja so etwas, was du dir zutraust.
Ja.
Und deswegen ist das auch eine sinnvolle Ablenkung für dich.
Ja, womit es mir dann auch für einen kurzen Moment gut geht.
Genau, genau. Und auch mit der Ablenkung mit Netflix oder Handy ist ja so, dass es in dem Moment dir etwas besser geht.
Ja.
Und du die Versagensangst beiseite schiebst. Also haben wir ja eigentlich zwei Anknüpfungspunkte. Weißt du, ich habe immer so ein Problem mit dem Wort Prokrastination. Ich weiß nicht, schon immer. Ich finde, es klingt immer so steril. Ich sage immer ja. Schieberitis oder so. Also da haben wir zwei Anknüpfungspunkte für deine Aufschieberei, sage ich jetzt mal. Das eine ist die Frage, kann ich mit Versagensangst einen Anruf tätigen?
Ja.
Also die Angst einfach mal auszuhalten und mit der Angst Dinge machen. Ja, man kann ja auch mit Angst einen Businessplan schreiben, man kann mit Angst einen Vortrag halten, man kann mit Angst telefonieren, ja. Das wäre der eine Angriffspunkt oder Ansatzpunkt. Und der andere, natürlich fundamentalere, ist die Versagensangst als solche. Und die scheint ja bei dir recht ausgeprägt zu sein. Also dahinter verbergen sich ja immer doch starke Selbstzweifel oder ein mangelndes Selbstvertrauen.
Ja.
Ja. Und ich vermute, dass du einiges in deinem Leben richtig gemacht hast und hinbekommen hast. Sonst wärst du jetzt auch nicht dabei, dich selbstständig zu machen. Aber das scheint ja deine Versagensängste nicht kuriert zu haben.
Genau. Also, ja, es ist... mich wundert das manchmal selber irgendwie auch ein bisschen, dass, also ich weiß ungefähr um meine Ängste, also ich weiß auch, dass wenn ich eine Prüfung habe, dass ich also Angst davor habe zu versagen und dass ich das deswegen auch irgendwie versuche zu vermeiden und aufzuschieben. Aber ich komme immer an diesem Punkt, also wo ich selber auch darüber nachdenke. Also ich sitze zu Hause und denke mir, okay, eigentlich müsste ich jetzt lernen. Aber ich komme ganz oft nicht über diesen Punkt, ne? Also dass ich das schaffe, irgendwie mich aufzuraffen, obwohl ich noch viel Zeit habe zum Beispiel. Also,
ja.
Ja.
Also die Angst steuert dich.
Ja.
Und... ich frage jetzt trotzdem noch mal, bevor wir noch mal hingucken, wie du es vielleicht trotzdem schaffen könntest. Was ist denn so das Lebensthema, das du oder Kindheitsthema, dass du so große Versagensangst hast?
Also ich habe ein großes Thema in meiner Familie, ist, dass also vor allem meine Mutter war emotional nicht verfügbar. Es gab jetzt keinen Bruch oder irgendwas in meiner Familie, sondern es war einfach schon immer so, dass sie eher eine distanzierte Persönlichkeit war und es ihr sehr schwer gefallen ist, irgendwie Zuneigung zu zeigen. Und sie hat selber von sich aus immer gesagt, dass sie ihre Liebe zu uns Kindern nicht durch Berührungen, durch Emotionalität zeigen kann, sondern durch Handlungen, also indem sie uns mal schöne Sachen kauft oder mit uns in den Freizeitpark geht, also dann eher so Aktivitäten. Und ich hatte schon immer das Gefühl, dass es schwer ist, meine Mutter irgendwie zufriedenzustellen, aber auch, also nicht, weil sie sehr viel Druck in dem Sinne gemacht hat, dass sie irgendwie gesagt hat, wir sind nicht gut genug oder sowas, sondern eher immer desinteressiert war. Also als ich Abi gemacht habe und ich halt sehr stolz auf mich war, eigentlich, also dass ich das geschafft habe, ja, hat sie halt kein Interesse gezeigt, zum Beispiel, weil ihr Noten nicht so wichtig sind. Und sie hat nur Interesse gezeigt, sage ich mal, wenn wir Kinder was gemacht haben, was ja in ihrem Interessenbereich liegt. Also wenn es zum Beispiel was mit Tieren zu tun hat und so, also die ist ein großer Tierfan, sage ich mal, und wenn es auch so in ihre Berufsrichtung ging, also wenn wir halt irgendwas gemacht haben, was sie gerne mag.
Mhm. Und das hat bei dir bewirkt, vermute ich, dass du sehr früh gelernt hast, dich unheimlich stark auf andere einzustellen.
Ja, ja.
Das erinnert mich nämlich an das, was du eben über das Telefonieren gesagt hast. In welcher Stimmung ist jetzt der andere? Ich muss jetzt auf den Punkt kommen. Also du übernimmst wahnsinnig viel Verantwortung, um zu gefallen. So. Also, dass die, oder um eine harmonische Beziehung, ne, das ist irgendwie nett, sage ich jetzt mal so, übernimmst du wahnsinnig viel Verantwortung und darunter liegend, du rechnest eigentlich nicht damit zu gefallen. Also, es ist nicht deine Erwartung. Deine Erwartung ist eigentlich Ablehnung.
Ja.
Und wenn du nicht abgelehnt werden willst, dann musst du dafür was tun. Und dich anstrengen. Mit offensichtlich mäßigen Erfolgsaussichten. Weil sonst, wenn du das Gefühl hättest, ja, wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich es auch. Dann hättest du mehr Kontrolle. Aber irgendwie, du erwartest letztlich Ablehnung und Versagen. Und mäßige Erfolgsaussichten, wenn du dich anstrengst. Und das ist ja eigentlich das Thema, was du zu Hause erlebt hast, oder?
Ja, schon.
Unser Gehirn berechnet von morgens bis abends ständig Erwartungen, was als nächstes passiert. Ja, also egal in welcher Situation, das ist immer so ein Rechenvorgang, der im Hintergrund mitläuft und dann vergleicht das Gehirn, werden die Erwartungen erfüllt oder nicht. Wenn sie erfüllt werden, meistens fühlen wir uns einigermaßen sicher, also es läuft so, wie wir denken. Und werden sie nicht erfüllt, freuen wir uns entweder, weil sie übertroffen werden, also es kommt viel besser, als man denkt, oder wir sind enttäuscht, es kommt schlechter, als man denkt. Und das Gehirn kann seine Erwartungen allerdings nur aufgrund vergangener Erfahrungen berechnen. Und das ist leider die Heimtücke an dem ganzen Geschehen. Weil wenn wir gerade in der Kindheit sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist das Gehirn davon geprägt und berechnet immer wieder die alten schlechten Erwartungen von früher in die Zukunft. Und das ist genau das, was wir bei Rosa sehen. Sie rechnet mit Ablehnung, sie rechnet mit Versagen. Und das hat überhaupt nichts mit ihrer gegenwärtigen Realität zu tun, sondern das ist eine Fehlberechnung ihres Gehirns aus der Vergangenheit. Und das müssen wir ihrem Gehirn sozusagen abgewöhnen. wenn du dir das jetzt mal so reintust, was ich eben gesagt habe, also auch versuchst mal so zu fühlen, dass du mit Ablehnung rechnest und auch nicht viel Kontrolle darüber verspürst, diese Ablehnung abwenden zu können. Wie geht es dir damit?
Also ich merke also sehr viel Wut, aber also das betrifft so generell das Thema meine Eltern, weil ich mich auch also an sich mit dem Thema Eltern in Therapie auch schon lange beschäftigt habe. Und in den letzten Jahren ist das halt ja sehr, hat das sehr viele wütende Gefühle in mir ausgelöst. Und auch, also ich habe auch in den letzten, gerade in den letzten Monaten gemerkt, wie viel Einfluss meine, also meine Erziehung oder meine Kindheit auf mein jetziges Leben hat. Und das macht mich sehr, sehr, also wirklich sehr wütend.
Ja, wütend, wenn du das mal aussprichst, was genau macht dich so wütend, also wenn du das mal ausformulierst?
Also es macht mich wütend, dass meine Eltern mir beigebracht haben, dass ich Sachen nicht schaffe oder nicht schaffen kann oder dass ich nicht gut genug bin, um Sachen zu schaffen. Es hört sich jetzt also so an, als ob ich wirklich auch noch so denke, so wie ich es gerade gesagt habe. Und ich weiß, ja, ich weiß, dass es im Inneren auch so ist, aber ich versuche immer eigentlich in meinem Kopf das auch irgendwie anders zu formulieren. Also eigentlich so, wenn ich das ganz sachlich betrachte, weiß ich, dass ich was wert bin und dass ich Sachen gut kann und dass ich Sachen schaffe. Aber ich weiß auch, dass mein Unterbewusstsein immer mir andere Sachen sagt. Und mich macht es einfach wütend, dass meine Eltern irgendwie verhindert haben, dass ich mein ganzes Potenzial ausschöpfen kann.
Die Wut ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil es ja eine Abgrenzungsaggression ist, ne? Also das heißt, mit Wut kann man sich auch lösen. Also lösen von diesen alten Vorstellungen. Wichtig ist, und da liegt eigentlich der Kern, dass du, obwohl du das klar erkennst und sogar wütend bist, identifiziert bist mit den Botschaften deiner Eltern. Also du glaubst ja noch dran im tiefsten Inneren, ne? Also vom Gefühl her glaubst du noch dran.
Ja.
Vom Gefühl her hältst du fest. Und dieses Gefühl bestimmt ganz viele deiner Handlungen und vor allen Dingen die Aufschieberei bestimmt es.
Ja. Und also ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass mich das in letzter Zeit auch so wütend gemacht hat, dass ich gemerkt habe, dass ja, ich noch, also mental noch nicht so weit bin, wie ich dachte. Oder halt gefühlsmäßig. Ich habe eigentlich eine Zeit lang gedacht, dass ich die Sachen schon gut ablegen konnte. Und es ist auch eigentlich so, dass ich mein Selbstwertgefühl schon sehr stärken konnte. Dass ich halt realisieren musste, dass es doch immer noch Einfluss hat, das macht mich auch wütend.
Also die Wut richtet sich auch gegen dich selbst.
Ja.
Nach dem Motto, verdammt nochmal, kann das jetzt hier nicht alles ein bisschen schneller gehen und dir ist das doch klar, warum fühlst du das jetzt nicht so? Gehen wir mal zu den Gefühlen. Deine Glaubenssätze lauten wie ungefähr?
Ich bin nicht viel wert. Und ich schaffe das nicht.
Ja, ich schaffe das nicht. Und was, ich bin nicht viel wert. Ich glaube, der ist schon kognitiv so ein bisschen nachgebessert. Ich vermute, es ist, ich bin nichts wert.
Ja.
Wenn du mal ganz ehrlich bist, oder?
Ja, das stimmt.
Weil so differenziert sind Glaubenssätze eigentlich nicht. Und ich schaffe das nicht. Und die Gefühle, die dazu gehören, wie fühlt sich das im Körper an?
Naja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich fühle mich damit klein.
Mhm. Klein, und ich denke, mit kleinen hängt ja auch, und mit solchen Versagensängsten hängen ja ganz viel Schamgefühle zusammen, oder? Dass man sich schämt.
Ja.
Ja, Schamgefühle, die haben eine wahnsinnige Wucht. Die sind sozusagen ganz körperlich allumfassend, ganz besonders schlimm. Und Gefühle sind ja immer dazu da, das hat die Evolution sich so ausgedacht, in Anführungsstrichen, um uns zu motivieren, Dinge zu tun oder Dinge eben auch sein zu lassen. Und Schamgefühle ist ein sehr, sehr starkes, bremsendes Gefühl. Und sie haben den gesellschaftlichen Sinn oder den evolutionären Sinn, dass wir uns an die Gemeinschaft anpassen. Denn wenn uns nichts peinlich wäre, wenn wir uns für nichts schämen würden, dann würde jeder einfach machen, was er will. Es würde sich an keine Regeln gehalten. Wir brauchen die Schamgefühle auch für die Bindung, dass wir irgendwie uns einigermaßen angepasst verhalten, um mit anderen Menschen klarzukommen. Und wenn wir uns schämen, dann ist das immer ein Hinweis darauf, wir haben irgendwelche Regeln gebrochen. So. Jetzt ist das aber mit den Gefühlen genauso wie mit den Erwartungsberechnungen, von denen ich eben erzählt habe. Sie resultieren immer aus der Vergangenheit. Das heißt, Schamgefühle können auch vollkommen unangemessen auftauchen aufgrund falscher Berechnungen des Gehirns aus der Vergangenheit. Das heißt, Rosas Gehirn berechnet Ablehnung und dann kommen sofort die antizipierten Schamgefühle und die steuern sie ungeheuer und verhindern eben, dass sie Aufgaben angeht. Das heißt, auch hier ist es ganz, ganz wichtig, dass Rosa lernt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Und das werde ich noch gut mit ihr trainieren. Aber Scham ist eines der krassesten Gefühle, würde ich sagen. Und ich vermute mal, spür mal, ob du das so fühlen kannst, dass deine Aufschieberei auch zur Prävention, also dass du einfach Beschämungserlebnisse vermeiden willst, weil so ein Versagens- oder Ablehnungsding, ne? Also du rufst irgendwie an und fantasierst, der könnte dich jetzt nicht mögen, mal so ganz platt gesagt, ne? Und dass du dich dann schämst.
Ja. Ich muss gerade nur ein bisschen daran denken, also bei eins meiner letzten Telefonate, da ist mir das passiert, dass ich gesagt habe, statt auf Wiederhören, habe ich gesagt auf Wiedersehen.
Wie schlimm.
Das war für mich richtig schlimm. Also es hört sich so lächerlich an, wenn ich das sage. Aber ich musste dann danach auch die ganze Zeit, also den Tag über ab und zu mal dran denken und bin quasi im Erdboden versunken.
Ah, du Arme.
Ja.
Ich muss echt sagen, du Arme, weil wegen so einer Kleinigkeit, wo ein anderer Mensch gar nicht drüber nachdenken würde, hast du dann so schlimme Gefühle, ne? Aber das zeigt halt, wie stark dein Gehirn diesbezüglich geprägt wurde. Ja, weil dein Gehirn berechnet ja die ganze Zukunft aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also müssen da auch viele Beschämungserlebnisse in deiner Kindheit und Jugend gewesen sein. Also einfach dieses abgelehnt werden, dieses, und das erzeugt halt schnell Scham. Und deine Schutzstrategie ist dann halt alles perfekt machen, alles richtig machen. Selbst beim Telefonat verkrampfst du dich schon im Vorfeld. Na, also das ist ja klar, dass du da Versagensangst hast.
Ja, ja. Also ich glaube, also mir fällt es immer schwer, irgendwie so, also mich an Situationen in meiner Kindheit zu erinnern, wo das aufgetreten ist, dass ich auf Ablehnung gestoßen bin. Aber ich weiß, dass, also ich habe eine Schwester, die ein bisschen älter ist als ich und Wir wurden als Kinder immer sehr viel miteinander verglichen oder auch heute noch. Und sie war immer eher so die Auflehnende, also hat sich immer sehr viel gewehrt und sie ist also auf sehr viel Ablehnung gestoßen. Und ich war immer eher so die liebenswerte, nette, süße und also ich so viele Dinge, an die ich mich erinnere aus meiner Kindheit, waren eher so, dass ich halt immer dafür gemocht wurde, dass ich zurückhaltend bin und immer versucht habe, es allen recht zu machen.
Ja, genau. Und dadurch hast du eine hohe Vermeidung gelernt, ne? Du vermeidest einfach alles Mögliche. Also dein ganzes System ist auf Vermeidung aus. Das heißt, du möchtest einfach vermeiden, abgelehnt zu werden. Du möchtest vermeiden, zu versagen. Und du hast das immer vermieden, indem du überangepasst und brav warst. Und nicht gelernt und nicht die Erfahrung gemacht und nicht erlebt, so wie ich bin ich okay und ich darf sein, wie ich bin und ich darf durchaus meine Wünsche und Vorstellungen äußern, ich darf auch mal dagegen sein, ich darf auch mal Nein sagen, ne? Und bist deswegen diesbezüglich einfach zu dir zu stehen, sehr, sehr wackelig auf den Füßen, ne?
Ja.
Wie geht's dir jetzt gerade?
Ich habe gerade so ein bisschen gemischte Gefühle, weil es mich... Also es macht mich einerseits schon wieder wütend, aber es ist natürlich auch traurig.
Mhm.
Ja, weil ich es auch eben, also wenn ich es von außen betrachte, finde ich es ja auch voll schade.
Unangemessen? Also im Sinne von auch eigentlich überhaupt nicht angebracht. Eigentlich bin ich doch okay oder war immer okay. Und wenn meine Eltern mir andere Botschaften vermittelt hätten, dann wüsste ich das heute auch.
Ja.
So,
genau,
ne?
Ja.
Und das ist auch der Teil der Wut, ne? Dass das irgendwie dumm gelaufen ist, ne?
Ja.
Okay, also es geht ja darum, wie so oft, dass du es vom Kopf her und emotional schaffst, dich von den Botschaften deiner Eltern, die aus Unwissenheit und Überforderungen aus ihrer eigenen Lebensgeschichte, die einfach falsch vermittelt haben, wirklich abgrenzt und zu einem eigenen, angemessenen, realistischen, positiven Selbstbild findest. Das ist ja eigentlich die Aufgabe, ne? Dass du dein, man sagt ja immer, zu sich finden, ne? Dass du zu dir selbst findest, und eben auch zu deinen Stärken und zu deinen Ressourcen. Und das, was dir deine Eltern vermittelt haben, bei denen belässt. Und jetzt habe ich so die Idee, dass wir einfach mal zusammen gucken, was haben dir deine Eltern vermittelt, was können wir bei denen belassen, sagen, das gehört zu euch.
Mhm.
Und welche Stärken und Ressourcen gehören tatsächlich zu dir. Fangen wir damit an, wenn das für dich okay ist. Ist das okay,
ja.
Die Übung?
Ja.
Was ist die Rosa, die dir deine Eltern vermittelt haben? Kannst du die einfach mal beschreiben? Was ist das für ein Typ?
Die Rosa ist ein unkomplizierter, immer höflicher und netter Mensch.
Moment.
Ja.
Das sind schon deine Schutzstrategien. Dahinter steckt ja ein anderes Selbstbild.
Ja.
Versuch mal an das Selbstbild ran. Also warum ist sie so höflich und unkompliziert?
Rosa ist so höflich und unkompliziert, weil sie sonst nicht liebenswert ist.
Genau, denn sie ist in Wahrheit?
Denn sie ist in Wahrheit wertlos und schafft nichts.
Aha. Überflüssig, könnte man sagen.
Überflüssig.
Ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter, entschuldige, aber das geht oft so tief. Hat die überhaupt eine Existenzberechtigung? Darf die überhaupt leben?
Nein.
Mhm.
Das ist, hier habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, weil ich... Da triffst du ein bisschen einen Nerv bei mir.
Ja. Macht dich auch gerade sehr traurig, ne? Ja. Also, eigentlich darf sie nicht leben. Und weil die nämlich überhaupt nichts wert ist und nichts kann und nichts taugt.
Ja.
Okay. Mehr ist dazu ja eigentlich nichts zu sagen, oder? Das ist ja, der Rest ist dann ja nur noch Thema und Variation, würde ich mal sagen. Also können wir hier eigentlich wieder aussteigen aus dem Gefühl, würde ich sagen. Bam, und jetzt komm in diesen Raum, guck dich hier um. Komm in die heutige Realität zurück. Versuch mal wirklich in den Verstand wieder einzusteigen. Du hast es jetzt gespürt, was dir vermittelt wurde. Was sagt die erwachsene Rosa dazu?
Die erwachsene Rosa sagt, dass es einfach alles gar nicht stimmt. Vor allem also bei dem, was... Ich bleibe jetzt mal bei der dritten Person, was Rosa bisher alles geschafft hat.
Ja. Dass das alles nicht stimmt, das kam eben noch so ein bisschen wackelig raus. Könntest du das mal ein bisschen klarer, mit mehr Kraft nochmal sagen? Auch gerne mit anderen Worten.
Das hat alles gar keinen Hand und Fuß.
Ja, das ist totaler Scheißdreck auf gut Deutsch, ja.
Ja.
Also ich meine, das kann ja wohl nicht angehen, dass da ein Kind auf die Welt kommt. Ja, und die Eltern wollten dieses Kind, die haben das selber zu verantworten. Und wenn sie es nicht wollen, haben sie es auch selber zu verantworten, kommt da unschuldig auf die Welt und hat das Gefühl, es darf nicht leben. Das geht ja gar nicht, oder? Es geht wirklich überhaupt nicht.
Nein, das geht nicht.
So.
Also, ja.
Und das liegt daran, dass deine Mutter und dein Vater, ich rede jetzt immer von der Mutter, die ja auch anscheinend irgendwie... traumatisiert oder was auch immer ist, aus ihrer eigenen Kindheit emotional nicht so richtig bindungsfähig ist, ich sag mal, ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, sich nicht reflektiert hat, Therapie gemacht hat oder was auch immer. Ja, also so. Und das gehört alles zu deinen Eltern. Kannst du mal diesen ganzen Mist von ich schaffe es nicht, ich bin nichts wert, bis hin ich darf nicht leben, in den Koffer packen? Oder was auch immer, mach dir ein eigenes Bild. Ich will dir gar nichts vorgeben. Mach dir mal ein Bild, wie du das als Gesamtpaket deinen Eltern vor die Tür stellst. Ich will gar nicht auf dieser Schuldschiene, aber die es einfach zu verantworten haben, auch selbst aus ihrer eigenen Kindheit, aber ich sag mal, sich selbst nicht weiter reflektiert haben. Kannst du es denen einfach mal wirklich vor die Tür stellen? Dass das zu denen gehört. Das ist ein Zeugnis für deine Eltern, kein Zeugnis für dich.
Ja.
Welches Bild hast du dir gerade innerlich gemacht? Kannst du das mal teilen?
Das ist jetzt ein bisschen, ich habe ein bisschen witziges Bild gemacht, leider.
Ist okay.
Erzähl. Und zwar musste ich nämlich... Das ist so komisch, dass ich das hier sage, aber ich lebe ja sehr viel in meiner Generation mit Memes.
Mhm.
Und ich musste gerade an eine Szene aus SpongeBob denken, wie
okay.
Patrick die Stadt woanders einfach hinschiebt. Und ich musste daran denken, also wie ich sage, wir nehmen einfach meine Gefühle und schieben sie zu meinen Eltern.
Gut. Kannst du dir davon mal ein inneres Foto machen von dem Bild?
Ja.
Also wirklich, dass du oder einfach klar hast, dieses Bild, ja?
Ja.
Das ist jetzt dein Bild.
Ja.
Und immer wenn auch dieses Ding wieder hochkommt, denk an dein Bild. Ne? Tust sofort drüber zu den Eltern. Das ist ertappen und umschalten. Und da ist jetzt ein Bild dafür, ja?
Ja.
Also ertappst dich bei dem Gefühl und schaltest sofort um auf dein erwachsenes Ich und schiebst dieses Bild oder nimmst das Bild und machst dir ganz, ganz klar, auch emotional klar, das gehört zu deinen Eltern, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, das ist einfach dumm gelaufen, Programmierschaden, ja. Aber den haben deine Eltern zu verantworten. Und das sagt 0, nichts über deinen Wert aus und über deine Fähigkeiten, gar nichts. Ist das im Kopf klar?
Ja.
Das ist ganz wichtig. Der Kopf muss vorausgehen. Wenn der Kopf es nicht klar hat, dann kriegt das Gefühl auch nicht klar.
Ja.
Jetzt gucken wir mal auf die wahre Rosa. Auf das, was dich wirklich ausmacht. Also wir gehen jetzt mal auf die Realität. Was wir uns eben betrachtet haben, war komplett unrealistisch. Ja, das ist ein alter Film, ein altes Bild, alte Botschaften, die aber gar nichts mit der Realität zu tun haben. Was ist das realistische Selbstbild? Oder was ist realistisch, was dich ausmacht?
Realistisch ist, dass ich ein sehr, also selbstbestimmter Mensch bin, der eigentlich genau weiß, was er möchte.
Mhm.
Und dass ich eigentlich auch sehr hartnäckig an meinen Zielen arbeite. Also ich bin sehr zielstrebig. So. Und ich bin auch, also wenn ich diese ganzen Gefühle beiseite schiebe, dann weiß ich auch, dass ich ein sehr starker Mensch bin.
Ja. Was sind so deine Fähigkeiten?
Fähigkeiten. Mhm.
Fähigkeiten, Talente.
Ich bin sehr empathisch und einfühlsam.
Mhm.
Also das heißt, ich kann mich sehr gut in andere hineinversetzen. Ich kann sehr gut planen. Auch ich wollte es jetzt wieder schlecht reden, indem ich sage, ich kann die Pläne nicht so gut verfolgen. Aber eigentlich kann ich das. Ich bin sehr vorausschauend.
Ja, und du scheinst ja auch inhaltliche Talente zu haben. Ich meine, du machst dich jetzt selbstständig. Und gibt es eigentlich irgendeinen Grund, dich jetzt unsympathisch zu finden?
Also ich könnte jetzt Gründe nennen, die mein kindliches Ich wüsste oder
du meinst das,
würde,
was du gerade
das, was ich gerade weggeschoben habe?
Na, davon reden wir nicht, das ist bei deinen Eltern. Wir sind jetzt in der Realität, im Hier und Jetzt, in der Gegenwart.
In der Realität gibt es eigentlich keine.
Nö. Es ist nämlich ganz einfach. Wenn man sich nett verhält, gibt es keinen Grund, einen unsympathisch zu finden. Und wenn einen jemand unsympathisch findet, dann hat es auch viel mit ihm selbst zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist, es kann einen auch nicht jeder sympathisch finden. Es muss einen auch nicht jeder sympathisch finden. Denn spätestens dann, wenn ich einen Konflikt habe, weil ich sage, pass mal auf, so geht das nicht. Ne? Und irgendwo meine Rechte oder was auch immer verteidigen muss, ist doch klar, dass mein Gegenüber mich dann nicht besonders sympathisch findet. Aber dafür sind wir auch nicht auf der Welt, dass einen jeder sympathisch findet. Aber im Grunde genommen ist immer dieses diffuse Gefühl, man mag mich nicht, hat nie irgendwas mit hier und heute zu tun, sondern immer damit, dass man eigentlich aufgrund der Vergangenheit mit Ablehnung rechnet. Denn solange man sich freundlich verhält, gibt es keine Gründe, dass man unsympathisch ist.
Ja, und selbst wenn, könnte es mir auch teilweise egal sein.
Genau, selbst wenn, könnte es dir teilweise egal sein. Und wenn es objektive Gründe gibt, es gibt ja Menschen, die tatsächlich immer anecken, die kann man ja verändern. Na, also da gibt es ja Möglichkeiten zu überlegen, was mache ich da eigentlich immer, warum bin ich immer so schwierig an der Stelle, das kann man verändern, das ist innerhalb der eigenen Kontrolle, solange man es reflektiert oder reflektieren kann. So, also es ist alles Bullshit, dein altes Selbstbild, sondern das hier, was du jetzt gerade sagst, kannst du dir dazu auch mal ein Bild machen? So ein Bild von dir selbst? Also was ich jetzt meine, du siehst dich jetzt auch mal und du darfst dieses Bild auch schön machen, irgendwie im strahlenden Sonnenlicht oder am Strand. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie so einen Wohlfühlort von dir, wo du dich wirklich auch mal selbst in leuchtenden Farben siehst? Mit dem realistischen Bild von dir selbst?
Ja, ich könnte mir vorstellen, oder ich stelle mir vor, Rosa im Sonnenuntergang auf einem Mohnblumenfeld.
Ja, darf ruhig ein bisschen kitschig sein. Das, ja. Das darf alles, ist egal, alles ja. ist erlaubt. Mach dein schönes Selbstbild, was realistisch ist. Und könntest du jetzt bitte mal in das Bild innerlich, du darfst auch gerne die Augen schließen, wenn du möchtest, mal eintauchen, dass du dich nicht mehr von außen siehst, sondern du bist das jetzt, du gehst da jetzt rein. Du, du stehst in dem Mondfeld, du riechst was, du fühlst die Wärme in der Luft und du fühlst im ganzen Körper, ich bin gut, wie ich bin, ich darf so sein, wie ich bin und ich darf leben. Kannst du es spüren?
Ja.
Okay, wie fühlt sich das jetzt an in dir?
Wohlig und warm.
Gut, bleib ja. da. Bleib da. Und jetzt stell dir bitte vor, wen musst du als nächstes anrufen?
Arbeitsamt.
Arbeitsamt, gut. Bleib drin. Mhm. Bleib drin. Und stell dir vor, wie du das Arbeitsamt anrufst. Geht es?
Ja.
Und wir erweitern es noch. Jetzt stell dir vor, du rufst jetzt an, am anderen Ende der Leitung ist auch nur ein Mensch. So, ein Mensch, der hier auch sitzen könnte, bei Stahl, aber herzlich. Ja? Also der einfach auch seine Themen hat, sein Schattenkind hat, seine guten Seiten, ne? Alles so, was uns Menschen so ausmacht, seine Verletzlichkeit, seine Sterblichkeit. Ja? Mal dir doch mal das Bild von dem anderen auch ein bisschen freundlich. Tauch es mal ein bisschen in Sonnenlicht. Der ist nicht stärker, der ist nicht besser als du, der ist nicht überlegen, der ist genau wie du. Auf Augenhöhe, geh auf Augenhöhe, mach dir auch davon ein anderes Bild. Mhm. Verändert das nochmal was?
Ja, ein bisschen.
Mhm. Ein bisschen in welche Richtung?
Na, dass es ein bisschen leichter macht.
Ja. Wie fühlt sich das jetzt in dir an?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten gerade, weil ich, also einerseits fühlt sich das so einfach an und andererseits, also merke ich selber wieder, dass so irgendwelche dass ich aufpassen muss, dass ich nicht wieder irgendwelche komischen Gedanken zulasse. Ja, aber was, wenn die Person das und das?
Genau, aber bleib mal, es fühlt sich nämlich so einfach an, weil ich sag dir mal, ich, Steffi Stahl, ich gebe dir das gerne schriftlich mit 3 Durchschlägen. Es ist so einfach, das ist die Realität, es ist einfach. Und alles, was von hinten wieder hochgekrochen kommt, sofort, anderes Bild, zack, zu deinen Eltern. Ja?
Ja.
Ja, ganz, ganz viele Psychotherapeutinnen und überhaupt Therapeuten arbeiten gerne mit Bildern, weil es ja letztlich immer unsere inneren Vorstellungsbilder sind, mit denen wir uns selber Schrecken oder eben auch Zuversicht einflößen. Und diese Bilder konstruieren wir natürlich auch, wie alles andere, aufgrund vergangener Erfahrungen. Und deswegen, wenn die nicht so toll waren wie in Rosas Fall, konstruiert sie sich halt viele unangenehme Bilder, Schreckensbilder. Aber wir haben ja die tolle Möglichkeit als Menschen, weil wir reflektieren können und weil wir auch unsere Gedanken steuern können, ganz aktiv uns neue Bilder zu machen. Bilder, die wesentlich freundlicher sind, die allerdings auch wesentlich realistischer sind. Und mit diesen schönen Bildern, mit diesen guten Bildern, mit diesen positiv realistischen Bildern zu arbeiten, beziehungsweise auch alte Bilder aus der Vergangenheit sozusagen auch bildtechnisch wiederum zu verbannen, dass sie uns nicht so beherrschen, nicht so automatisiert beherrschen. Und deswegen habe ich diese Vorgehensweise jetzt mit ihr gewählt, weil es auch eine Vorgehensweise ist, die man leicht trainieren kann, ohne großen Aufwand. Ja, also es geht immer wieder darum, in die bildhaften Vorstellungen zu gehen und diese dann sozusagen auch ins Gefühl herunterzuladen, zumindest die positiv realistischen Bilder herunterzuladen ins Gefühl. Das heißt, mich auch immer wieder zu fragen, wie fühle ich mich denn, wenn ich jetzt dieses Bild habe, wenn ich diese Vorstellung habe. Es ist ganz wichtig, dass du lernst, zu sortieren sozusagen, dass du dich darin trainierst, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Und das kannst du mit diesen beiden Bildern machen, wobei du vor allen Dingen versuchst, das Bild, was zu deinen Eltern gehört, das ganze Zeug, dissoziiert wahrzunehmen. Das heißt, du fühlst es nicht, du siehst es mehr. Du siehst dieses Bild, du siehst diesen Koffer oder was auch immer in diesem Meme drin ist. Ja, du schiebst einfach dieses Ding zu deinen Eltern. Während du das positive Bild mit dem Mondfeld, da kannst du dich auch assoziieren, also wirklich reintauchen und es fühlen. Also fühlen, wie gut es dir da geht, ja?
Ja.
Und das ist jetzt auch ein bisschen eine Trainingssache, die immer wieder die Gegenwart von der Vergangenheit zu unterscheiden. Und das kannst du eben mitnehmen für alles, was du tun musst. Ja?
Mhm.
Alle anderen Tipps zum Prokrastinieren, dieses schreckliche Wort, aufschieben, kannst du auch im Internet lesen, weißt du? Da gibt es ganze Listen, was du alles noch für Tricks gibt. Ja? Von wegen sich die Aufgaben kleiner machen, planen und so weiter. Das kannst du. Du hast diese Fähigkeiten. Wichtig ist, also du hast die Fähigkeit und Intelligenz, solche Tipps für dich umzusetzen. Wichtig ist, dass das Grundgefühl, warum du überhaupt motiviert bist, aufzuschieben, dass du das veränderst und trainierst, ein positiv realistisches Selbstbild und damit Selbstwertgefühl in dir zu versenken, sag ich mal. In dich rein zu versenken, ja?
Ja. Okay. Ja. Ich glaube, es war auch eben jetzt so mein Umgang damit. Also wenn ich aufgeschoben habe, war halt bisher auch immer nicht gut, weil das dann immer so ein Teufelskreislauf war. Wegen, jetzt hast du wieder aufgeschoben.
Genau.
Und ich mich dann selbst auch immer also schlecht gemacht habe dafür.
Genau. Ja. Ja. Ja, also trainieren, so oft es geht und nicht nur, wenn du gerade wieder aufschieben willst, dieses neue Selbstbild. Und tatsächlich, es gibt ja auch sehr wertvolle Tipps von, also mach dir wirklich eine realistische Zeiteinteilung. Unterteile die Aufgaben, ne? Also nicht so Riesenberge von Aufgaben. Aber ich denke, die Tipps kennst du auch.
Ja.
Ne? Also ja. Und trotzdem haben sie ja nicht wirklich geholfen, aber mit diesem neuen Lebensgefühl, also bei dir ist das so schön deutlich, also wie, ich habe da auch mal so ein inneres Bild, wie so diese Vergangenheit und die Gegenwart, da muss eine Trennwand dazwischen sozusagen, ja. Das darf nicht immer durch deine Gefühle und durch deine Gedanken so stark wirken. Jetzt ist dein Gehirn aber so konfiguriert und deswegen ist es wichtig, dass du mit intensiven Vorstellungsbildern und auch neuen Erfahrungen ein paar neue Verknüpfungen machst in deinem Gehirn, dass da neue Bahnen entsteht, ne? Also Autobahnen, vielleicht erst nur ein Trampelfahrt, aber dann irgendwann eine Straße und irgendwann eine Autobahn. Und das ist eben auch eine Übungssache. Das bedeutet auch, dass du alle positiven Erfahrungen, die du machst, die ja deinem alten Selbstbild völlig widersprechen, auch versuchst, wirklich immer ins Gefühl runterzuladen. Also nicht nur zu denken, aha, das habe ich ja ganz gut hingekriegt, sondern Moment mal, wie fühlt sich das denn jetzt an? Ah ja, das fühlt sich gut an, na so. Also dass du auch wirklich das spürst, um dein Angstgehirn also ein bisschen zu verändern, Ja, das sind ja auch Pfade da. Also wirklich, dass neue Verknüpfungen entstehen für mehr Freude, für mehr Zuversicht. Und das kannst du üben in Vorstellungsbildern, so oft es geht. Du hast ja heute zum Beispiel noch eine längere Rückreise. Da kannst du einfach immer mal wieder da eintauchen, ne? Immer wieder in die guten Sachen. Du kannst das ja alles, was wir heute gemacht haben, auch noch beliebig ausbauen.
Mhm.
Ne? Diese Technik. Du kannst ja ganz tolle Situationen vorholen, wo du viel geschafft hast oder wo all die Situationen, die im Grunde genommen deinem alten Selbstbild völlig widersprechen. Situationen mit Freunden, die dich mögen, Situationen, wo es einfach schön war im Leben, Situationen, wo du was geschafft hast, obwohl du so viel Zweifel hattest, ja alles und immer wieder auch fühlen und wie fühlt sich das an. Und immer, wenn du dich ertappst, dass das Alte wieder kommt, nimm das Bild, das du dir gemacht hast und belass es bei deinen Eltern, es gehört nicht zu dir.
Es ist halt, also ich finde das nur so krass, dass das so, es ist so anstrengend, also es ist so, also so viel Arbeit, auch irgendwie innerliche Arbeit.
Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so anstrengend. Das ist gerade ein Glaubenssatz, glaube ich, bei dir. Oder das ist eben auch deine Vergangenheit, weil du jetzt schon so viel dagegen angekämpft hast.
Mhm.
Alles, worum ich dich bitte, ist, dir ein paar schöne Bilder zu machen und sie zu fühlen.
Das ja, so ist hört nicht sich so das anstrengend. Nicht so schwer.
Genau. Und wenn du, wenn du wieder ins alte Selbst rutscht, sofort auf das Bild umzuschalten und beiseite zu schieben, das ist nicht besonders anstrengend. Du meinst gerade, deine vergeblichen Versuche gegen dich und dein Aufschieben anzukämpfen, die waren anstrengend.
Ja.
Aber sich schöne Bilder zu machen, ist nicht so anstrengend. Ich mache immer gerne Übungen, die nicht so anstrengend sind, weil ich selber ein bisschen faul bin. Von Natur aus. Okay.
Okay.
Mit welchem Gedanken und Gefühlen gehst du heute aus diesem Gespräch heraus?
Also mit dem Gedanken, dass, also das, was jetzt mir zuletzt aufkam, dass es gar nicht so schwierig ist. Und vor allem auch mit dem Gedanken, dass ich auch gut so bin, wie ich bin und dass ich das auch, also dass ich es vor allem auch schaffe, das abzulegen, also
ja,
die alten Glaubenssätze. Weil ich glaube, dass das auch immer so wieder aufkam, ne? Also dass ich habe dagegen angekämpft und oft rutscht das dann aber wieder in so ein ich schaffe das nicht.
Mhm. Die alte Programmierung wieder
nach
oben.
Genau.
Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass du dich sofort dabei ertappst und umschaltest.
Ja.
Und weil das ist so sonnenklar. Es ist so sonnenklar, es gehört nicht zu dir, es gehört zu deinen Eltern. Und auch je klarer dir das wirklich im Kopf wird, auch ruhig erstmal auf einer theoretischen Ebene, dass du das wirklich klar hast in der Birne, das sagt doch gar nichts über mich aus. Wären die anders drauf gewesen, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen. Das ist komplett willkürlich. Das ist absolutes Willkürprogramm. Wenn deine Eltern da viel hätten liebevoller sein können, einfach viel erziehungsfähiger gewesen wären, dann würdest du dich ganz prima finden. Und du wärst immer noch dasselbe Kind gewesen. Es hat ja gar nichts verändert. Also, ne, das hat ja gar nichts mit dir zu tun.
Ja, ja.
Und diese Klarheit, je klarer dir das wird, desto besser wird es dir gelingen, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Das ist das A und O und die Grundlage von allem. Und das zu trainieren, mehr musst du nicht machen. Und das kannst du wirklich bequem mit diesen Bildern und Vorstellungen, die du auch noch beliebig verändern, verbessern, ausbauen kannst, wie es dir gefällt, alles, was dir hilft.
Ja, ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass ich heute auch noch mal etwas aufmerksamer hier rausgehe, was meine Programmierung angeht. Eben, also weil, wie mir das eben gerade selbst aufgefallen ist, also dass das ja auch irgendwie dazugehört, dass ich dann wieder pessimistische Ansichten, sage ich mal, bekomme. Und ja, also ich fühle mich auf jeden Fall gestärkt.
Ja.
Gestärkt, ja.
Genau, diese Rückfälle, die werden immer da sein, weil dein Gehirn sehr stark programmiert wurde. Aber deswegen ist ja dieses Ertappen und Umschalten das A und O. Du musst es merken. Wenn du es nicht merkst, dann gehst du in den Sumpf, gedanklich. Ne? Du musst es merken, Bild einschalten, zu deinen Eltern tun. Und sofort umschalten auf dein neues Bild. Und je öfter du das tust, desto seltener wird das alte Bild kommen. Und die alten Gefühle kommen. Mit Ertappen und Umschalten haben sich schon Millionen Leute selbst geheilt.
Ja. Das hört sich gut an.
Ja, wirklich. Also ja. Ich kriege ja immer die Rückmeldung. Ich erzähle ja keinen Scheiß. Ne? Ja. Ganz viele sagen das. Und das ist auch keine Sache. Viele erzählen mir auch ein paar Monate. Hm. Ne? Nicht das ganze Leben. Also wenn man dranbleibt, kann man doch das Gehirn relativ schnell nochmal umprogrammieren.
Mhm.
Okay?
Okay.
Gut, dann vielen Dank.
Ich danke.
Ja. Das Gespräch mit Rosa ist einige Wochen her. Und jetzt hören wir mal rein, wie es ihr heute geht. Ob es ihr gelungen ist, das, was wir trainiert haben, auch umzusetzen.
Hallo, ja, ich gebe sehr gerne nochmal Feedback. Es hat sich auf jeden Fall nochmal einiges bei mir getan und das Gespräch, also hat mir unglaublich gut getan, hat einiges ins Rollen gebracht und also auch bezüglich auch nochmal anderen Themen, also vor allem was so Beziehungen und alles angeht. Ja, Dinge, die auch viel mit meinem Selbstwertgefühl zu tun haben, also die mir vorher teilweise auch irgendwie schon bewusst waren, aber dass ich nochmal eine andere Sichtweise drauf hatte und oder habe und nochmal andere Denkanstöße, wie ich in Zukunft damit umgehen werde. Und ja, ich habe immer noch gute und schlechte Tage, aber alles in allem ist das mit der Prokrastination auch um einiges besser geworden. Da muss ich eher aufpassen, dass meine Ansprüche an mich selbst nicht zu hoch werden. Genau, ich werde auf jeden Fall nochmal trotzdem mir einen Therapieplatz suchen und nochmal eine zweite Therapie machen. Einfach eben, weil dann noch andere Themen aufgekommen sind und ich das wirklich nochmal intensiv bearbeiten will. Aber Steffi hat mir da echt wirklich doll geholfen und viel ins Rollen gebracht. Vielen, vielen Dank nochmal dafür.
Ja, das war ein schönes Gespräch mit Rosa. Und ja, ich muss euch sagen, ich hatte vor dem Gespräch einfach auch mal im Internet nachgeguckt, was gibt es denn so für Tipps bei Prokrastination, also Schieberitis, weil ich wusste, dass sie dieses Thema mitbringt. Mehr weiß ich ja eigentlich immer nicht vorher, also muss ich auch mal sagen, ich habe nur ein paar wenige Informationen und steige dann einfach direkt in das Gespräch ein. Und dann habe ich diese Tipps im Internet gelesen und dachte, ach du liebe Zeit, da kriege ich ja sofort den Impuls schon zum Schieben, weil das schon wieder alles so viel nach Arbeit klingt, was man da alles machen soll, um sich da selber zu überlisten. Und ich bin eher die Freundin davon, einfach zu gucken, was ist denn ihr Motiv aufzuschieben? Warum braucht sie das denn? Und dann lieber da direkt auf die motivationale Ebene zu gehen oder, wie ich schon in der Einleitung sagte, das Übel an der Wurzel zu behandeln. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Das nächste Mal ist Max bei mir. Und Max kommt mit dem Problem, er sagt, meine Mutter ist Narzisstin. Ich habe das auch relativ spät erst rausgefunden. Und er möchte wissen, wie er jetzt damit umgehen kann, beziehungsweise wie er sich abgrenzen kann. Ob seine Mutter tatsächlich Narzisstin ist oder nicht und wie er sich am besten verhalten kann, das finden wir gemeinsam heraus. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.